Also, eine Erscheinungsform in Programmiersprachen ist das Array, und zwar handelt es sich dabei um eine homogene Aggregation. Ne? Das heißt, Sie verknüpfen also denselben Datentyp mehrfach. Sie bilden also das n-fache kartesische Produkt über einen und denselben Datentyp. Und der Zugriff erfolgt jetzt weder durch eine Dot-Notation, ne, das war ja beim Verbund so, noch durch eine Projektion, sondern Sie können direkt auf eine einzelne Komponente zugreifen, und das läuft über einen Index. Und für den Index verwenden Sie in der Regel einen Datentyp, meist eine Restriktion eines Datentyps. In jedem Fall muss es ein Datentyp sein, der endlich und skalar ist. Ne, skalar heißt eben nochmal zur Erinnerung, die einzelnen Datenelemente sind auf so einer Skala angeordnet, sodass sie eine Ordnung zwischen den Datenelementen haben. Und über diese Ordnung, über diesen Index können Sie jetzt hier auf diese einzelnen Elemente zugreifen. Also im Regelfall definiert man das so schematisch, ne? Typ A, Array I of T, und da haben Sie diesen Datentyp T. Und wenn dieser Index I dort n Elemente hat, ne, dann haben Sie also eine Verknüpfung T kreuz T kreuz T und so weiter, und das n mal, ja, als zugrunde liegenden Datentyp. Ja, der Indextyp hier, I1 bis IN, sind also die einzelnen Indexwerte, und da unten steht nochmal die Wertemenge, die Sie dann praktisch in diesem Array vorfinden. Hier ist ein Beispiel dazu. Also wir haben hier als Indextyp die natürlichen Zahlen gewählt und uns dafür auf eine Restriktion entschieden, 4 bis 9. Ne? Das heißt also, die Indexwerte brauchen nicht irgendwie einen bestimmten Bereich abdecken. Ne? In Java haben sie in der Regel nur von 0 bis n, das ist ein bisschen untypisch. Das kennen auch manche Programmiersprachen sonst gar nicht. Da können Sie beliebige skalare Indextypen nehmen. Und es erfordert immer ein bisschen Verqueren sozusagen des Gehirns, sich irgendwie Dinge, ne, die eigentlich von A bis Z durchnummeriert sind, ne, vorgestellt zu denken als von 0 bis N durchnummeriert. Ja. Und hier haben wir also NAT 4 bis 9. Und deswegen ist also unser erstes Element das Element A4, ne, und unser letztes das Element A9. Und all die Elemente sind jeweils Integerwerte. Das ist durch diese Definition hier ausgedrückt. Und statt Projektion, das war unsere Selektion auf den homogenen Aggregationen bisher, haben wir auf den Arrays als Selektor solch eine Darstellung A von I. Wir können ja auch den Index relativ schlecht auf dem Computer darstellen. Das ist ein bisschen unhandlich, das über die Tastatur zu realisieren, und deswegen hat man da diese linearisierte Darstellung A von I gewählt. Und Sie können anstelle dieses Indexausdrucks I dort einen beliebigen Ausdruck einsetzen, dessen Wert in dem Indextyp liegt, und dann wählen Sie halt das Element I, das Sie erreichen, wenn Sie den Ausdruck E auswerten. Man spricht von den, bei den einzelnen Komponenten, die Sie da ansprechen, bei den einzelnen Objekten, die Sie da ansprechen, eben von Komponenten. Na, und ist noch ein Beispiel, A von 3 mal 3 minus 2. Ne, Sie werten also den Ausdruck aus, und dann ist eben das Element, was Sie ansprechen, A7. Ja, und schreiben tun Sie es als A von 7. Na, und hier in diesem Feld hier, ne, da haben wir eben von 4 bis 9 gegen das, da haben Sie also das dritte Element angesprochen, ja, mit dem Index A7. So, in manchen Programmiersprachen gibt es runde Klammern, manche haben eckige, da müssen Sie irgendwie schauen, wie das dann aussieht. Und hier haben wir mal ein ganz einfaches Beispiel, ne? Solche Arrays, die finden Sie eigentlich als ideales Modell für das mathematische Objekt des Vektors. Und wenn wir zwei Vektoren haben, fünfdimensionale Vektoren, meinetwegen mit ganzzahligen Komponenten, dann würden wir zwei Felder deklarieren, A und B, ne, mit jeweils 5 Elementen vom Typ Int. Und anschließend könnten wir eine komponentenweise Addition durchführen, ne, Vektoraddition. Hier unten steht nochmal die Spezifikation, ne, was wir da tun müssen, recht simpel. Also Vektoraddition Z5 kreuz Z5 nach Z5. Ja, und wir erwarten zwei Vektoren a und b, a1 bis a5 und b1 bis b5 und kriegen heraus einen neuen Vektor und der entsteht eben aus der Summe der Komponenten der Einzelvektoren. Und das Programm ist ähnlich kurz. Wir definieren also ein Feld, Array NAT von 1 bis 5 vom Typ int und dann definieren wir zwei Felder, a und b, und diese ganze Zahl int, die ganze Zahl i, die als Laufindex dient, und dann durchlaufen wir das Feld, lesen die Komponenten ein, a von i und b von i. Ja, die haben wir dann anschließend in dem Array an den Stellen a1 bis a5, die einzelnen Komponenten, und dann zeigen wir da unten die Summe. Da ist nicht viel dran zu tun. Hier ist schon ein bisschen was Sinnvolleres. Nutzung eines Arrays, wenn Sie Textanalyse machen. Wir wollen einen Text einlesen und wir wollen einfach gucken, wie häufig kommen denn solche Buchstaben A bis C, D, A, B, C, D, E. Jetzt beschränken wir uns mal nur auf diese fünf Buchstaben. Wie oft kommen die denn in den Texten vor? Und das ist so eine typische Anwendung, die man hat, wenn man rauskriegen will, also das ist eine ganz simple Sache hier, aber wenn man rauskriegen will, ob Shakespeare seine Werke wirklich geschrieben hat, solche Überlegungen gibt es mal. Manche damaligen Wissenschaftler waren unheimlich produktiv. Und das liegt nur daran, dass sie eben jede Menge Hilfskräfte hatten, die für ihn die Dokumente schrieben, die Werke schrieben zum Teil, oder die Bilder malten. Bei Picasso wird sowas vermutet. Er hatte eine ganze Picasso-Malerei da für sich und machte dann nur noch die Unterschriften drunter. Hier ist die Spezifikation nochmal. Also wir suchen in Texten. Das sind also Objekte vom Typ A Stern. Und bekommen heraus ein Fünftupel, wobei jede Komponente des Fünftupels wieder ein Zweituppel ist. Besteht nämlich aus einem Zeichen A, und einer natürlichen Zahl. Und in dieser Kombination Zeichen natürlicher Zahl wollen wir festhalten, dass dieses Zeichen A, B, C, D, E so und so oft in dem Text vorgekommen ist. Ja, und wir haben fünf Zeichen, also müssen wir diese beiden Paare, dieses Paar Zeichen Anzahl fünfmal als Ausgabe eben vorsehen. Precondition ist wenig. Wir brauchen einfach nur einen Text W der Länge 100. Und als Ergebnis erhalten wir diese Ausgabe Z mit fünf Komponenten. Jede Komponente ein Paar, C, N, I. Und die C, I sind die fünf Buchstaben, die wir da abtesten. Und die NI sind die Anzahlen der jeweiligen CI in dem Text W. Ja, und da hat man, finden Sie häufig in der Literatur, dieses Hash dort, den Gartenzaun. Und dann machen Sie den Index CI da dran. Das heißt also, Sie suchen irgendwie dieses Objekt CI in dem folgenden Text W. Das ist so die typische Schreibweise. Und die ist da unten nochmal definiert. Also die Anzahl der C in W ist 0, falls W gleich Epsilon ist. Im leeren Text finden Sie natürlich kein Symbol. Und dann haben Sie hier so eine rekursive Definition. Überlegen Sie sich mal, dass das sinnvoll ist. Wenn das Wort W mit dem C anfängt, dann haben Sie schon mal ein C gefunden und brauchen nur noch in dem Resttext zu suchen. Also die Anzahl der C in W ist, wenn W mit C anfängt, die Anzahl der C in W' plus 1. Für das C, was Sie gerade vorne schon entdeckt haben. Ja, und jetzt können Sie das bei W' genauso wieder machen. Fängt W' mit irgendeinem Buchstaben an, dann kommen Sie da unten in den unteren Bereich rein. Und fängt es mit einem C an, dann machen Sie wieder genau dasselbe. Sie haben den C gefunden und gucken nur noch nach den Cs in dem Resttext. Das ist ein bisschen vielleicht ungewöhnliche Definition, aber damit werden Sie vertraut werden, wenn wir uns intensiver mit Rekursion befassen. Die letzte Alternative da unten noch, die Anzahl der C in W, ist die Anzahl der C in W', weil Sie vorne kein C hatten. Das erste X in W, XW'. Das X ist kein C, also hatten Sie kein C, folglich können Sie das erste X wegschmeißen und die Anzahl der Cs in dem W' bleibt die gleiche, wie die Anzahl der C in dem W schon war. Ja, so sieht also so eine Spezifikation aus und hier ist das Programm. Ja, und was machen wir da oben? Definieren wir erstmal, was unsere relevanten Buchstaben sind. Da finden Sie so einen restringierten Typ, Care ist eingeschränkt auf A bis E. Und dann definieren wir das Array Anzahl und halten in dem Array jeweils fest, wie oft der Buchstabe A bis E dort gekommen ist. Und deswegen ist die Indexmenge von diesem Array Buchstaben. Sie sprechen also ein Objekt, einen konkreten Wert, eine konkrete Komponente dieses Arrays an über Anzahl und dann Klammer auf und dann einen gewählten Buchstaben und dann Klammer zu. Ja, also die Indexmenge ist Anzahl von A, Anzahl von B, Anzahl von C, wie man es auch sinnfällig wirklich schreiben würde. Ne? Ja, weitere Definition noch und dann sehen Sie da unten praktisch, hier kommt die Initialisierung dieses ganze Stück. Sie machen erstmal Ihr Array für alle Characters, die jetzt relevant sind, machen Sie es erstmal auf 0, ne, damit Sie da irgendwie einen vordefinierten Zustand haben. Ja. Sie können also, wenn Sie normal Programme schreiben, dann müssen Sie die einzelnen Variablen, die Sie da haben, müssen Sie initialisieren. Manche Rechner machen da automatisch irgendwelche Initialwerte rein, aber da müssen Sie schauen, wie die Programmiersprache das definiert. Und hier müssen wir halt dafür sorgen, dass irgendwie vernünftige Initialwerte vorliegen, sonst haben Sie möglicherweise eben ein undefiniert in den ganzen oder irgendwas anderes, irgendein anderer Short, aber Sie können eigentlich nur davon ausgehen, dass Ihre Variablen zu Anfang alle undefiniert sind. Ja, das ist also der Teil Initialisierung, macht das Feld grundsätzlich auf 0. Anfangs haben wir ja noch keine Zahlen, keine Charakter gefunden. Wir haben ja auch noch nichts eingelesen. So, und dann kommt der Bereich, wo wir praktisch die Zeichen einlesen und die Zellkomponente jeweils erhöhen. Und jetzt finden Sie da eine ganze Reihe von Dingen verwendet. Also wir lesen ein Zeichen ein und das machen wir 100 Mal, solange i kleiner gleich 100. Und immer wenn ein Zeichen jetzt vorkommt, und da finden Sie gerade diese Mengenoperationen, also ich definiere durch diese Mengenklammern eine konstante Menge a, b, c, d, e. Ja, und wenn dieser Charakter in diesen fünf Zeichen dort vorkommt, dann kann ich ja überhaupt nur ein Zeichen, also meine Anzahl erhöhen. Die anderen Charakters, die mir auf dem Weg irgendwie begegnen, die sind ja irrelevant, die will ich gar nicht zählen. Ja, und dann erhöhe ich diese Anzahl und wenn ich da so einen Charakter gerade nicht finde im aktuellen Zeichen, dann passiert nichts da in dem Alternativzweig, sonst Ende. Und dann gehe ich zum nächsten Zeichen über und das mache ich halt 100 Mal. So, und anschließend haben wir die Zahlen da drin stehen und dann brauchen wir das Ganze nur noch ausgeben. Also wir durchlaufen die Characters und zeigen jeweils das Character zusammen mit seiner Anzahl. Ne? Also ein solcher eine Ausgabe zeige CH und zeige Anzahl von CH entspricht diesem Paar, was wir erwarten. Ne? Und fünf solche Paare für jedes Character, das Charakter selbst und die Anzahl dazu erwarten wir als Ausgabe. Und deswegen diese Kombination A Kreuz N0 hoch 5. Ne? So war die Ausgabe in der Spezifikation. So, und unten sehen Sie noch, dass man eben jetzt so einen Skalarentyp hat. Das heißt, um von aktuellen Charakter zum nächsten überzugehen, müssen wir da so einen Successor-Funktion aufwenden. Ne? Die Subfunktion liefert ja auf der Skala immer das nächste Objekt. Ja, das ist schon alles, was zu tun ist. Ne? Das vollständige Programm nochmal und da sehen Sie das Zusammenspiel bei den Arrays, bei Mengen und bei Successor-Funktionen, Skalaren, Datentypen, Restriktionen einmal so in der Gesamtschau. Jetzt sind diese Arrays, die wir da verwendet haben, noch nicht die volle Verallgemeinerung, sondern wir können diese Arrays sozusagen ineinander schachteln. Ja, wir können, wenn wir das Grundschema uns angucken, Typ A gleich Array I of T, dann ist über die Eigenschaft von T überhaupt nichts gesagt. Also über den Grundtyp ist nichts gesagt und insofern können wir natürlich als Grundtyp selbst wieder einen Array-Typ angeben. Dann schreiben wir also Typ A gleich Array I1 of. So, und unser neuer Grundtyp ist Array I2 of und dessen Grundtyp ist Array und so weiter bis IN of T. Und irgendwann haben Sie dann wirklich einen Grundtyp, der die Art der Elemente für alle diese Einträge dann mitteilt, nämlich T. Ja, also wir haben, wenn Sie praktisch so ein lineares Array sich irgendwie als so eine lineare Anordnung, ein eindimensionales Array als so eine lineare Anordnung vorstellen, ne, dann gehen wir hier über diese Arraybildung zu sogenannten n-dimensionalen Arrays über. Ne, also Anordnungen irgendwie in mehreren Dimensionen. Ne, für n gleich 2 können wir das noch gut nachvollziehen, also ordne Dinge so an und ich ordne sie so an. Ja, das ist so wie so ein Schachbrettmuster, ne? Und für na, Dimension 3 kann man sich auch noch ganz gut vorstellen, wenn Sie so ein Archiv sich angucken oder hier in der Bibliothek irgendwie, da haben Sie so eine dreidimensionale Anordnung von Objekten. Ja, und das Ganze kann man eben noch in die Dimension n ausweiten. Und zur Abkürzung schreibt man dann den Indextyp einfach als inhomogenes Skalarprodukt da, ne, also als inhomogene Aggregation. Das heißt, die Indextypen i1 bis in werden da in so einer Klammer i1, i2 bis in zusammengefasst. Ja, das ist also einfach die Abkürzung dann. Und dann greifen Sie dementsprechend auch zu, ne, also bei der Darstellung oben, Typ A gleich Array of, Array of, Array of, ja, da würden Sie ja normal zugreifen, liefern mir mit dem Ausdruck E1 sozusagen die Komponente in der ersten Dimension. Und das ist wieder ein n-1 dimensionales Array und dann müssen Sie wieder eine Komponentenwahl E2 hinzuschalten und noch eine Wahl und noch eine Wahl. Und dann kriegen Sie so einen Ausdruck raus, A von E1, von E2, von En. Und dann haben Sie ein konkretes Objekt. So, und in der Praxis nimmt man ja die Abkürzung und dann müssen wir zugreifen, indem wir praktisch da wieder diese Tupelbildung hernehmen, die bei der Aggregation eben möglich ist und dann die Ausdrücke so in dieser Art dann dorthin schreiben. Ja, das ist eigentlich alles, was Sie zum Array wissen müssen. Das ist praktisch die volle Allgemeinheit, die Sie bei der homogenen Aggregation kennen. Und dieses Array ist eben ein sehr typisches. Wie gesagt, in Java haben Sie als Indexmengen immer nur 0 bis n. Da können Sie das n frei wählen. Und wenn Sie in mehrere Dimensionen gehen, dann können Sie in jeder Dimension dieses n frei wählen. Aber Sie haben nicht die Möglichkeit, irgendwo andere Datentypen da als Indextyp zu verwenden. Das ist die große Einschränkung. Ja, nächster Datentyp, nächster Konstruktor ist die sogenannte Generalisation. Aggregation heißt irgendwie Anordnungen bilden. Und Generalisation heißt irgendwie sozusagen große Säcke von ganz unterschiedlichen Gegenständen bilden. Sie haben irgendwie verschiedene Gegenstände, so, und jetzt nehmen Sie die alle und packen die in einen großen Beutel rein und dann machen Sie im Prinzip Generalisation. Das können Sie sich so vorstellen hier. Da sind eben in dem einen Beutel, den Sie da schon haben, da sind Gegenstände drin, irgendwie eckige. Und in dem anderen sind irgendwelche drin, die sind, weiß ich nicht, irgendwie verkantet oder schräg oder sonst wie. Und dann können Sie die einfach zusammenwürfeln und das ist praktisch Ihr neuer Datentyp, der jetzt als Objekte all die Gegenstände hat, die in den Säcken vorher drin waren. Ja, und dann bezeichnen Sie dies mit etwas Neuem, ja, einem neuen Begriff. Also Generalisation ist die Vereinigung von disjunkten Datentypen zu einem neuen Datentyp. Die Datentypen müssen disjunkt sein. Das heißt, sie dürfen nicht Gegenstände in den einzelnen Beuteln, die sie da jetzt zusammenwerfen, zusammenschütten, da dürfen nicht dieselben Gegenstände schon mal auftauchen. Das ist einfach nur eine Nebenbedingung. Warum man die braucht, das sehen Sie dann etwas später noch. Schematisch definiert man einfach dann Typ D. So, und dann sage ich hier, mein Beutel D1, und mein Beutel D2 und mein Beutel Dn werden in den großen Sack D zusammengeschüttet. Ja? Und hier haben wir dann nochmal die Bedingung, die beiden Datentypen müssen disjunkt sein, also alle paarweise müssen paarweise disjunkt sein, DI geschnitten DJ und so weiter sind jeweils leer. Und diese Dinge können Sie aber anschließend noch identifizieren. Ne? Also Sie haben hier, weiß ich nicht, Kugeln, und hier haben Sie Spielzeugautos und hier haben Sie Bauklötze, die schmeißen Sie jetzt alle zusammen, und dann gehen Sie damit, fahren Sie damit, als Kind fahren Sie damit in Urlaub und dann haben Sie alle Ihre Spielsachen zusammen. Aber Sie können natürlich hinterher die Dinge auch wieder auseinanderhalten. Ne? Sie wissen also, hier sind die Bauklötze, mit denen ist es irgendwie unsinnig, sozusagen Murmelspielen zu Murmelspiel zu machen, ne? Sondern da bauen sie was mit. Also sie können aus den Gegenständen, die jetzt alle in dem großen Sack drin sind, immer noch identifizieren, das war eigentlich ein Bauklotz und dieses Teil war eigentlich ein Spielzeugauto und dieses war eine Murmel. Und deswegen bezeichnet man eben diese einzelnen DIs nur als Varianten dieser großen Menge Spielzeug, ja, also in dieser großen, dieses neuen Datentyps D. Und Sie müssen anschließend, wie gesagt, irgendwie identifizieren können, ne, dieses Ding, was ich mir jetzt hier aus meinem Groß D rausgenommen habe, ne, das ist ein Auto und das eignet sich für dieses und jenes. Also Sie müssen die Operationen, die mit den Daten dann möglich sind, irgendwie wieder identifizieren können. Sonderfall N gleich 1 hier, nur mal so nebenbei erwähnt. Ne, wenn Sie jetzt sagen, hier habe ich jetzt einen Beutel sowieso, ne, und den werfe ich zusammen und das ist aber irgendwie nur ein anderer Beutel, der hat nur eine andere Farbe anschließend oder ist ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, aber sind die genau dieselben Gegenstände drin, ne, dann ist das eigentlich nichts anderes, als wenn Sie den Datentyp umbenennen. Ja, also Ihr Müllbeutel zu Hause, ne, den füllen Sie jetzt um in den gelben Sack, was man ja nicht tun sollte, ne, aber dann ist anschließend der Müll immer noch derselbe. Ne, aber er sieht eben von außen anders aus. Und wenn Sie ihn an der Straße stellen, dann kommt eben kommen die mit dem grünen Punkt und nehmen den so mit, weil sie gar nicht wissen, dass Sie da drin irgendwie Dinge reingeschmissen haben, die da eigentlich gar nicht reingehören. Ne. Ja, hier ist mal ein Beispiel, wo man sowas brauchen kann. Wenn Sie eine Gerade darstellen wollen im Koordinatensystem, ne, da kennen Sie aus der Schule eine ganze Reihe von Darstellungsmöglichkeiten und drei davon habe ich hier mal angegeben. Ne, also das ist zum einen diese Normalform, ax plus by plus c. Also wenn Ihnen jemand drei Zahlen a, b, c vorgibt, ja, dann können Sie sagen, dadurch ist eine Gerade eindeutig identifiziert. Ja, oder was man sonst noch hat, ist die Punktsteigungsform. Ne? Also wenn Ihnen jemand zwei Werte vorgibt, ein m, ein x0 und ein y0, ne, dann können Sie sagen, also da ist eine Steigung, liegt davor und ein Punkt. Ja, und dann kann ich daraus eben eindeutig eine Gerade rekonstruieren. Ja, oder da unten eben mit der Zwei-Punkte-Form, ne, x0, y0 und x1, y1. Na, da kriegen Sie also vier Werte jeweils gepaart, zwei Paare also, und dann können Sie sagen, also damit kann ich eine Gerade konstruieren. Aber wenn Sie jetzt ganz allgemein den Datentyp Gerade definieren wollen, dann wollen Sie vielleicht die Wahlfreiheit lassen, ob Ihnen jemand die Gerade in drei Punkten, zwei Punkten und Steigung oder Punkt und Steigung oder zwei einzelnen Punkten gibt. Ja, und deswegen definieren Sie dann so einen Typ Gerade ganz unten, ne, wahlweise eben als Zwei-Punkt-Form oder Punktsteigungsform oder allgemeine Form, real. Ja? Drei Zahlenwerte für die Normalform. Ja, und jetzt können Sie mit dieser Generalisation eben alle diese Darstellungen zusammenschütten und dann haben Sie einen neuen Typ gerade. Und jetzt sehen Sie da, was wir da oben noch definiert haben. Da taucht eben einmal auch die Generalisation noch auf, einmal die Aggregation, also real zusammen, bildet einen Punkt, da haben wir einfach einen neuen Datentyp definiert. Und dann haben wir das real umbenannt und haben den Datentyp Steigung definiert, ne, einfach so, damit man hier unten bei der Gerade dann auch wirklich identifizieren kann, was sind denn die Komponenten, die da alle auftauchen, die Typen, die da beteiligt sind, was haben die denn wirklich zu bedeuten. Ja, so kann man also Dinge generalisieren. Oder wo das eben auch noch auftaucht, und das kriegen Sie manchmal gar nicht mit, das macht Ihr Rechner automatisch. Ne? Sie haben ja dieses virtuelle Objekt undefiniert, ja, den Hammer. Ne? Da haben Sie sich mit abgeplackt. Und in Ihrem Rechner müssen Sie sich immer vorstellen, dass Ihr Rechner nicht nur die Zahlenwerte hat, also einen Datentyp Integer, sondern dass er sich dabei irgendwie auch noch so ein Fehlerelement insgeheim mit ausdenkt, ne, mitführt bei der Definition, sodass wenn Sie jetzt zwei ganze Zahlen dividieren wollen, ja, dann kriegen Sie ja einen Wert raus. Ja, und dieser Wert ist undefiniert. Ja, der Rechner macht also in dem Moment eine Fehlermeldung, ne, und die können Sie als undefiniert interpretieren und Sie können das jetzt sich so ausdenken, dass Sie praktisch dieses Integer um ein Fehlerelement ergänzt ist. Ja? Und wir haben das eigentlich immer so vorgesehen, auch für die Datentypen, ne? Und das ist eigentlich nichts anderes als eine Generalisation. Sie nehmen die ganz normalen Integer-Werte und verknüpfen die, und das macht der Rechner intern automatisch mit dem Symbol für undefiniert. Ja, jetzt muss man hier bei dem Problem eben nur disjunkte Datentypen miteinander vereinigen zu können. Und auch bei der Umbenennung, ne, da muss man eine Reihe Probleme beachten, die da irgendwie auftauchen. Da muss man sich irgendwo eine Gestaltung für überlegen. Also wir müssen davon Abstand nehmen, dass es sich bei D um eine richtige mengentheoretische Vereinigung von diesen D1 bis Dn handelt. Na, erinnern Sie sich dran, wir haben strenge Typisierung definiert. Strenge Typisierung sagt, alle Datentypen, die ich in meinem Programm habe, sind paarweise disjunkt. Also kein einzelnes Datenobjekt, was Sie irgendwo vorfinden, ne, ist irgendwo zwei verschiedenen Datentypen zugeordnet. Und wenn Sie jetzt mengentheoretisch vereinigen würden, ja, dann hätten Sie ja gerade in dem D Datenobjekte drin, die in dem D1 oder in dem Dn schon vorkommen. Ja, und deswegen können Sie praktisch nicht mit mengentheoretischer Vereinigung Generalisation realisieren und gleichzeitig strenge Typisierung einhalten. Ne, das geht nicht. Und da denkt man sich die Generalisation so, dass die Datentypen D1 bis Dn kopiert sind und dann vereinigt werden. Ja, sie werden also in dem Moment kopiert und damit haben sie völlig neue Objekte. Ja, das ist irgendwie komisch und ist der Realität irgendwie gar nicht so richtig nachvollziehbar. Ja, also hier Spielzeugautos, Murmeln und Bauklötze, ja, die werden jetzt kopiert und dann vereinigt. Und jetzt können sie plötzlich in ihrem neuen Beutel die Bauklötze unterscheiden von denen, die da vorher in den anderen Beuteln drin waren. Ja, das muss man sich einfach so denken. Also die Wertemenge von dem D ist formal verschieden. Und das ist dann verblüffend, dass Sie eben mit den Bauklötzen, die Sie jetzt praktisch in den neuen großen Sack reingefüllt haben, ne, dass Sie mit denen nicht automatisch die Operationen durchführen können, die vorher mit den Bauklötzen möglich waren. Ja, sondern die Operationen übertragen sich also nicht. Die bleiben an den alten Bauklötzen haften und sie nehmen jetzt nur die Klötze über, kopieren die sozusagen und nehmen die. Und dann können Sie mit den neuen Objekten, mit dem neuen D, eben möglicherweise ganz andere Operationen durchführen. Und das ist eigentlich auch sinnvoll. Ne? Sie wollen nicht, dass sich irgendwie Operationen so vagabundenartig über ihre Definition irgendwie fortziehen, dass sie hinterher gar nicht mehr nachkontrollieren können, dieser Datentyp ist aus dem entstanden und der aus dem und da ist eine Generalisation von dem gewesen und deswegen kann ich plötzlich mit diesem Datenobjekt hier, na, sozusagen aus, was sich aus irgendeinem Altertum sozusagen herentwickelt hat in diesem Datentyp, plötzlich kann ich mit dem eine Operation machen, ne, an die ich mich schon gar nicht mehr erinnern kann. Ja. Das ist irgendwie so ein etwas anderes, so wie so eine biologische Fortpflanzung, ne, wo Sie praktisch noch die Kaulquappe in sich drin tragen. Ne, das will man irgendwie vermeiden. Man will sozusagen die Dinge, die man sieht, ne, die will man genau klassifizieren können und nicht irgendwie sagen oder nachforschen müssen, ne, wo stammt denn dieses her, wo ist denn diese Operation irgendwann mal aufgetaucht. Ja. Hier sehen Sie ein Beispiel, warum sowas nützlich sein kann. Hier haben wir das nochmal einfach mit diesem n gleich 1. Da haben wir ja so eine Umdefinierung oder eine Synonymbildung. Ne? Also wir definieren einen Wasserverbrauch gleich int und wir definieren einen Gasverbrauch gleich int. Ja, beides sind ganze Zahlen. Ja, und hier ist einfach eine Umbenennung passiert, aber derart, dass obwohl jetzt Wasserverbrauch und Gasverbrauch beides Integerzahlen sind, ne, sind die disjunkt. Ja? Und Int und Wasserverbrauch selber sind auch disjunkt. Ja, ganz komisch. Ja, also die Zahlen sehen alle gleich aus und trotzdem sind alle beteiligten drei Datentypen Int, Wasserverbrauch, Gasverbrauch disjunkt. Die Zahlen, die sie bei Wasserverbrauch haben, sind andere als die sie bei Int haben. Ja, weil sie haben ja Int kopiert. So, und deswegen übertragen sich die Operationen von dem Int auch nicht automatisch auf Wasserverbrauch und Gasverbrauch. So, und wenn Sie jetzt genau hinschauen, dann sehen Sie, warum das sinnvoll sein kann. Ne, wenn Sie nämlich mit Gasverbräuchen rechnen, ne, dann würden Sie ja eigentlich auch sinnvollerweise nur erlauben, dass man Gasverbräuche und Gasverbräuche addieren kann. Ne, da ist mal eine Zwischenablesung gewesen, dann würden Sie sagen, also im ersten Halbjahr hat er so viel verbraucht und im zweiten so viel und jetzt mache ich eine Abrechnung, da addiere ich die beiden Gasverbräuche. Ne, wären die jetzt so wie Int, ja, dann würden Sie meinetwegen auch Wasserverbräuche und Gasverbräuche einfach addieren können. Ne, oder durcheinander teilen oder sonst irgendeine kuriose Operationen machen, die auf Int vernünftig und möglich sind. Ne, aber in dem Moment, wo Sie eine gewisse Bedeutung diesen Datentypen zuordnen, dann nicht mehr sinnvoll sind. Ja. Und so ist eben so, dass zum Beispiel solche Umrechnungsfunktionen, ne, ein weiteres Beispiel, ne, wenn Sie mal auf Ihre Gasabrechnung gucken, dann werden die im Allgemeinen, wird der Gas, also Gas hat einen unterschiedlichen Brennwert, na, und deswegen werden die irgendwie nach diesem Brennwert die Gasverbräuche immer in Kilowattstunden umgerechnet. Na, und der Brennwert ist so, je nachdem, der ist landschaftlich verschieden, na, je nachdem, wo das Gas herkommt, der ist, hängt von Temperaturen ab und von allen möglichen Dingen. Und dann eicht man den sozusagen auf die Kilowattstunden. Und die Kilowattstunde hat einen Preis, na, nicht der Kubikmeter Gas. Und da ist es natürlich sinnvoll, so eine Umrechnungsfunktion so einzuschränken, dass sie nur auf Gasverbräuche angewendet werden kann und nicht auf Wasserverbräuche. Obwohl die Zahlen, ne, die Objekte selber sehen identisch aus. Ja, das ist eigentlich der Grund solch einer strengen Typisierung, dass Sie wirklich genau sagen können, diese Operation darf nur auf diesem Typ angewendet werden und nicht auf Dingen, die genauso aussehen. Ja, Standardoperationen haben wir auf dieser Generalisation, ne, die gilt also für jeden generalisierten Typ. Sie müssen hinterher mal nachgucken. Ne, wie gesagt, wenn Sie die Bauklötze murmeln und Autos da zusammenwerfen, dann wollen Sie hinterher vielleicht von den Operationen, die vorher damit möglich waren, irgendwelche Operationen trotzdem anwenden. Ja. Und dann müssen Sie gucken, wie ist denn dieses Objekt, was ich jetzt aus diesem zusammengeworfenen Sack herausgreife, was kann ich denn mit dem eigentlich noch anstellen? Und dazu müssen Sie gucken, wie ist denn Ihr Objekt X, welchen Ursprungstyp hatte denn das? Ja, und da können Sie einfach nachschauen und machen so eine Operation X in D. Ja, Sie wissen also, Ihr Datentyp ist aus D1, D2 und D3 zusammengesetzt und dann fragen Sie nach, ist mein X denn in dem D2? Ja, und dann machen Sie mit dem X irgendeine Operation, die für dieses D2 mal sinnvoll war, jetzt bezogen auf diesen Kontext D. Ja, und da müssen Sie sowas machen. Also wenn so ein Zähler stand, ne, das ist vielleicht eine Variable, die irgendwie definiert worden ist, ne, und meinetwegen alle Verbräuche erfasst, und dann können Sie nachgucken, ne, wenn der Zählerstand vom Typ Gasverbrauch war, also in Gasverbrauch drin ist, dann können Sie so eine Umrechnung durchführen und sonst tun Sie es nicht. Das müssen Sie dann also, solche Abfragen, die können Sie dann machen.